Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, es ist mir persönlich eine riesengroße Freude, heute wieder hier zu sein, denn die Brüdergemeinde Korntal und vor allem der Betsaal gehört zu meinen besten Kindheitserinnerungen. Und wie oft war ich hier bei Pfarrer Grünzweig, um ihm zuzuhören. Und natürlich Rolf Schäffbuch und die vielen anderen, die ich jetzt nennen könnte. Ich will das nicht machen, will nur sagen, es ist ein großes Stück Heimat. Nun ist unsere Heimat zurzeit in Sibirien. Seit Beginn des Ruhestandes, so vor 6 Jahren, sind wir jetzt dort tätig, diesem riesengroßen und sehr schwierigen Land. 8000 Kilometer von einem Eck zum anderen und dann unterwegs mit Transit und Flugzeug und so weiter. Und herzlichen Dank jetzt am Anfang einfach einmal in doppelter Weise, gerade auch hierher nach Korntal und den Geschwistern, die heute hier sind von Licht im Osten. Dank für die Fürbitte, wir leben davon. Viele wissen ja nicht mal, wo Sibirien ist, außerdem, dass es dort kalt ist. Das stimmt auch, aber das Wichtige sind die Menschen, die dort sind. Und wenn man nicht Bescheid weiß, betet man auch nicht. Fürbitte braucht Information. Danke, herzlichen Dank, wir leben davon. Und dann auch für die Gaben, die es hier und dort immer wieder gibt, für unsere Arbeit in dieser Weite der sibirischen Landschaft, vor allem auch für die Kinderarbeit. Jetzt hat ja unser Mitarbeiter, Propst Vinogradov, der gestern hier berichtet hat, heute drüben, den Kindergottesdienst. Wir müssen von unten anfangen. Das ist... Bitte schön. Ja, also, ich versuche es, ich muss aber wirklich zugeben, es strengt mich ungeheuer an, weil ich im Moment nicht ganz dazu fähig bin, aber ich habe es gehört und ich werde dann immer wieder einen Schrei tun. Ja. Also, wir danken für die Fürbitte und für die Gaben und einfach für alles miteinander. Jetzt haben wir einen wunderschönen Text, ein wunderschönes Thema, Jesus Christus, das Licht für die Welt. Es ist vor allem wichtig, weil es uns im tiefsten Grunde in einem einzigen Satz deutlich macht, was der Reichtum unseres Lebens ist. Ich will noch eine kleine Sache vorausschicken. Ich habe ja, wie manche wissen, eine Krebserkrankung und die Metastasen nehmen zu und immer wieder gibt es Probleme. Ich kann zurzeit fast nicht lesen. Und deshalb auch mein Manuskript nicht mehr lesen, beziehungsweise fällt es mir sehr schwer. Ich bitte um Verständnis, wenn ich manchmal ins Gaxen komme und nicht mehr so richtig vom Manuskript her weiter weiß. Da haben Sie einfach ein bisschen Verständnis, das ist nicht, weil ich lange mit den Erstklässlern gearbeitet habe und sie erst ins Lesen einführen wollte, sondern weil es ganz schlicht mir Schwierigkeiten macht. Deshalb wird meine Frau auch zwischendurch einige Bibelstellen vorlesen. Genau. Sehe nicht einmal mehr, dass ich keine Brille auf habe. Ja. Jesus Christus, das Licht für die Welt. Vor längeren Jahren hatte ich ein erstes Schuljahr und ein eindrucksvolles Erlebnis mit meinen Schulanfängern. Ich hatte sie gebeten, dass sie alle einen Blumentopf mitbringen. Das machten sie, voller Freude zogen sie an. Es war wunderschön, sie hatten die besten Stücke ihren Eltern entwendet. Wir sprachen über die Blumen, über die verschiedenen, und dann sagte ich zu ihnen so, und jetzt nehmen wir diese Blumentöpfe und stellen sie in den Keller. Und dort schließe ich den Raum ab, damit ihnen nichts passiert. Wir passen sehr auf sie auf, denn wir wollen sie wieder anschauen. So machten wir es und ich brachte die und die Schüler brachten Blumentöpfe in den Keller, in einen Kellerraum, der freilich keine Fenster hatte. Nach einiger Zeit zogen wir miteinander fröhlich wieder in den Keller, um die Blumen zu holen. Aber, oh Schreck, oh Graus, das war eine Enttäuschung. Die waren entsetzt, meine Schüler. Wer hat meine Blumen kaputt gemacht? Es gab sogar Tränen. Sie verstanden es nicht. Wie konnte das sein? Ich hatte ja extra gesagt, wir passen auf sie auf. Es gab dann eine sehr wertvolle und gute Stunde zu dem Thema: Jedes Leben braucht Licht. Oder die Blumen brauchen Licht. Meine Schüler fingen an zu begreifen, was denn nun der Übeltäter war. Das Licht hatte gefehlt. Und so war es klar. Die Pflanzen hängten ihre Stängel runter und die Blüten waren kaputt. Es war ein Jammer, aber es war klar. Und es wurde eine sehr eindrucksvolle Stunde, Unterrichtsstunde der Schüler, wirklich begriffen. Pflanzen benötigen Licht. Und in der nächsten Stunde machten wir weiter. Alles Leben braucht Licht. Diese eindrucksvolle Unterrichtsstunde ist mir auch heute noch in Erinnerung, weil ich etwas spürte von dem, was Schüler hier bewegte. Bei Pflanzen kann man das leicht nachweisen, nimmt das Licht weg und die Dunkelheit wird deutlich werden. Es gibt viel, aber es gibt auch noch eine andere Dunkelheit. Es gibt viel Dunkelheit unter uns Menschen, unter den Völkern, da müssen Sie nur eine Zeitung von ferne anschauen, unter Familien, unter Freunden sogar, in christlichen Gemeinden. Nicht umsonst sagt der Prophet Jesaja in Jesaja 60, siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Viel Dunkelheit unter Menschen und viel Dunkelheit durch Menschen. Dunkelheit nicht nur durch fehlendes Sonnenlicht. Die Bibel spricht sehr viel von einer solchen Dunkelheit. Johannes 3, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Oder Psalm 85, siehe, sie tappen alle in der Finsternis einher. Dunkelheit, ich muss nicht lange mich bemühen, Stichworte zu nennen: Habsucht, Geiz, Neid, Streit, Unzucht und so weiter. Es gibt eine wunderbare Stelle in der Bibel, die das eigentlich sehr komprimiert auf den Punkt bringt. Das ist die Geschichte von Kain und Abel in 1. Mose 4. Wir hören einen kurzen Teil aus dieser Geschichte, 1. Mose 4, Vers 5 bis 7.
Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie.
Wenn man diesen Text, diesen kurzen Text einmal ganz genau anschaut, dann ist man beglückt über die wunderbare Formulierung, die drin ist. Die Geschichte kennen Sie zum großen Teil. Kain und Abel opfern. Abel opfert nach dem Willen und der Freude des Herzens von Gott. Kain nicht. Und nun heißt es, Gott sah das Opfer des Kain nicht gnädig an. Und er ergrimmt. Und nun stellt ihn Gott zur Rede, denn es heißt hier, dass sich sein Blick senkte. Ist hochinteressant, dass auf dieses Detail die Bibel Wert legt. Aber das ist sogar eine Nahtstelle. Was bedeutet das? Wenn Kain hier den Blick senkt, dann ist es deutlich, er schaut weg von der Sonne. Er schaut weg von dem Licht. Wer den Blick senkt und nicht in die Sonne schaut, schaut nicht ins Licht und damit wird es nicht hell. Er schaut auf den Boden, er schaut nach unten. Und nach unten schauen heißt, den Blick verlieren für das, was uns trägt und hält. Wunderbar, wie das hier dargestellt wird. Die Sonne ist oben. Und wer die Sonne sehen will, der muss nach oben schauen. Der kann nicht mehr nach unten schauen und nur hängen bleiben am Irdischen. Wer am Irdischen hängen bleibt, nach unten schaut, der hat nicht diesen Blick, der ihn nicht nur befreit, sondern der etwas ganz Neues schafft. Und nun will Gott, dass der Kain diesen Blick wieder gewinnt, damit sein Leben in Ordnung kommt, denn es heißt hier, dass er voller Grimm und Groll ist. Was muss er machen? Er muss wegschauen vom Irdischen, er muss wegschauen von dem, was nach unten sieht, er muss nach oben schauen. Und deshalb redet Gott ihn an. Warum senkst du deinen Blick, sagt Gott. Es ist übrigens hochinteressant, das ist die zweite Frage, die es in der Bibel gibt, die Gott stellt. Die erste Frage, die Gott stellt, Sie kennen sie wahrscheinlich, Adam, wo bist du? Gott will, dass wir bei ihm zu Hause sind und ein Leben voller Erfüllung haben. Jetzt läuft der Mensch Gott weg und Gott will ihn zurückholen zu sich. Er will, dass er wieder das Wesentliche hat. Adam, wo bist du? Wo bist du denn hingeraten? Leider war diese Frage umsonst. Und jetzt kommt die zweite Frage, und die heißt, warum schaust du nach unten? Weil er sieht, dass der Mensch nicht auf das Wesentliche schaut. Finsternis heißt nach unten blicken. Finsternis heißt dem anderen dann das Leben nicht mehr gönnen, wenn man anderes im Sinn hat. Und Finsternis heißt vor allem nicht mehr auf Gottes Ruf hören. Das ist interessant, wenn Sie diese Stelle einmal genau analysieren. 1. Mose 4. Ich will noch drei Punkte nennen, die mir sehr wichtig sind, die bedeutend sind für Finsternis. Das ist die Sorge, das ist die Angst und das ist die Schuld. Warum nenne ich diese drei Punkte zu diesem Thema heute Licht und dann natürlich auch Finsternis? Weil sie jeder Mensch hat. Jeder unter uns hat Sorgen, jeder unter uns hat Ängste und jeder hat Schuld. Das ist nicht das Problem. Das gehört zu unserem gefallenen Menschsein. Das Problem ist, wie wir damit umgehen und ob wir Sorge, Angst und Schuld abgeben. Bei Gott abgeben. Das ist die Botschaft der Bibel von hinten bis vorne, von vorne bis hinten. Alle eure Sorge werfet auf ihn. Ja. Und von der Angst. In der Welt habt ihr Angst, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wie oft redet die Bibel über die Schuld? Und wenn der Mensch diese Finsternisauswirkungen wieder Kain dann liegen lässt und Gottes Stimme nicht hört, dann wird diese Sorge, diese Schuld und diese Angst immer mächtiger und er wird am Schluss krank. Gott fragt uns und will uns zurückholen. Zweiter Punkt, Licht. Nachdem ich über die Finsternis einiges gesagt habe, wie total anders ist das Licht. Jeder Lichtstrahl, jeder Sonnenaufgang am frühen Morgen bringt die Botschaft der Freude in unser Leben. Die Botschaft des Himmels. Licht kommt. Das eine völlig andere Qualität hat. Der biblische Schöpfungsbericht macht Folgendes deutlich, was für uns ganz wichtig ist, dass wir das festhalten. Erstens, Licht war das Erste, das Gott geschaffen hat. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und dann heißt, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Es ist das Grundlegendste, das Gott schafft, weil wir es brauchen und sonst nicht überleben können. Licht ist das Erste, das Grundlegende, das Unersetzliche. Und es bedeutet, dass wir leben können. So hat Gott diese Welt gemeint. So hat er sie konstruiert. So hat er sie dem Menschen gegeben. Der Mensch kam viel später, er hat das alles vorgefunden. So war es am Anfang. So will Gott, dass es ist, dass unser Leben davon geprägt ist und die Schöpfung. Und wer dieses ABC des Menschseins verleugnet, darf sich nicht wundern, wenn alles daneben geht. Anders gesagt, wer diese Grundlinie Gottes, die er vorgegeben hat, beachtet, der hat Licht und Leben. Und das Zweite, was wir beim Schöpfungsbericht lernen, Licht ist jeweils stärker als die Finsternis. Immer. Es gab noch keinen Fall, dass die Finsternis das Licht besiegte. Finsternis kann nicht bestehen, wo Licht beginnt. Egal, ob es das Sonnenlicht ist am frühen Morgen oder ob es nur ein kleines Kerzenlicht ist. Das Licht siegt, ist stärker. Und das ist wieder etwas Grundlegendes, dass es deutlich ist. Willst du in deinem Leben etwas haben, was immer positiv ist? Immer. Dann musst du ins Licht kommen und ins Licht schauen. Gott macht es uns vor durch die Schöpfung. Er gibt das uns vor. Alles Leben benötigt Licht. Menschen, Tiere, Pflanzen und so weiter. Der dritte Punkt. Jesus, das Licht für die Welt. Alles Leben ist Teil der Schöpfung aus Gottes Hand. Diese Schöpfung war vollkommen, war sehr gut, aber durch den Sündenfall ist diese Schöpfung leider zerstört, vergänglich, begrenzt, voller Sünde, Krankheit und Tod. An dieser ersten Schöpfung haben wir alle Anteil, jeder von uns, an den Freuden und an den Segnungen, aber auch an den Lasten, Begrenzungen und an der Schuld. Das ist für jeden Menschen dasselbe. Egal, ob er Christ ist oder nicht. Der Unterschied liegt woanders. Es gibt eine neue Schöpfung, die jedem Menschen angeboten ist, aber unbeschreiblich anders ist. Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht, durch das Evangelium. Diese neue Schöpfung, diese zweite Schöpfung gehört nicht zur Vergänglichkeit, gehört nicht zur Kreatur dieser Welt, sondern sie ist durch und durch göttlich und ewig und anders. Und sie kam durch die Auferstehung Jesu Christi in unsere Welt. Und dieses enorm unterschiedliche andere Leben ist das, was Gott uns anbietet. Auch das Licht gehört unaufgehbar dazu, denn die Auferstehung kam durch das Licht aus der Ewigkeit. Sie können es in den Auferstehungsgeschichten nachlesen. Es hat das Merkmal göttlich, unvergänglich, ewig. Es ist wichtig, dass wir diesen Unterschied klar sehen, denn das eine ist unser natürliches Leben und das andere ist das göttliche Leben. Eine Schöpfung ganz anderer Qualität. Sie entstammt dem Licht und sie ist Werk von Jesus Christus allein. Er ist vom Vater beauftragt, dieses Licht und diese Schöpfung, diese zweite Schöpfung weiterzugeben. Wir singen ja schon in den Weihnachtsliedern, das ewig Licht geht da herein, bringt der Welt einen neuen Schein. Es leuchtet wohl mitten in der Macht und uns das Licht des Kindermacht. Klassischer kann man es eigentlich nicht ausdrücken in diesem kurzen Vers, diesen enormen Unterschied. Und deshalb sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Der Einzige, denn er ist der Auferstandene. Und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Dieses Licht bekommen wir alle erstens durch Jesus Christus im Glauben, zweitens durch das Wort Gottes, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege, drittens durch den Heiligen Geist. Man kann es fast auch anders zusammenfassen, es sind die vier Soli, die Reformation geprägt hat, Martin Luther. Allein Christus, durch ihn kommt das neue Leben und dieses ewige Leben. Allein der Glaube, allein die Schrift, sola scriptura, allein die Gnade. Dieses Licht überwindet alle Finsternis, auch in meinem Leben. Und deshalb noch ein abschließender, ganz wichtiger vierter Punkt. Jesus, mein Licht. Was ich bis jetzt gesagt habe, gilt einfach, ob Sie dafür sind oder nicht. Jesus ist das Licht der Welt. Sie können dagegen sein, Sie können protestieren, Sie können sich gleichgültig verhalten. Ja, es ist völlig egal, ob ich lebe oder nicht. Wenn ich nicht mehr lebe, gilt dieser Satz auch. Jesus ist das Licht der Welt, weil er durch diese Neuschöpfung der Auferstehung das grundlegend verändert hat. Das gilt. Die Frage ist nicht, ob das gilt, ob neunmal kluge Menschen meinen, sie wüssten das besser. Das interessiert gar nicht. Es interessiert aber etwas anderes. Ob dieses Licht gleichzeitig mein Leben berührt oder nicht. Was ich jetzt sage, geht mich persönlich an. Nämlich entscheidend ist die Frage, ob dieses ewige Licht von Gott mich bestimmt oder nicht, auch Sie bestimmt oder nicht. Daran hängt wirklich alles für unser Leben. Denn das andere Leben, von dem wir am Anfang gesprochen haben, das irdische Leben, das ist vergänglich und dann ist es aus. Aber die Frage ist, ob das ewige Leben mein Leben und meine Existenz bestimmt. Was macht denn den Unterschied aus zwischen dem, ob ich mit diesem ewigen Licht lebe oder nicht? Der Unterschied ist so enorm, dass man ihn gar nicht formulieren kann. Wenn Jesus Christus mein Licht ist, verändert sich alles. Erstens, mein Leben bekommt einen tiefen Sinn. Und zwar alles, auch die Kleinigkeiten. Es gibt dieses Wort biblisch, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Auch die Kleinigkeiten des Alltags. Sie sind von Gott geschickt und geordnet und dienen zu meinem Besten. Das kann ein Mensch ohne Christus nicht behaupten. Aber wir dürfen es sagen, denn es ist biblische Wahrheit und prägt mein Leben. Mein Leben bekommt einen tiefen Sinn. Alles, was mir begegnet, ist von Gott gesendet. Zweitens, mein Leben bekommt einen hohen Wert, einen außerordentlichen Wert. Und zwar dadurch, dass wir eben wissen dürfen, dass der höchste Herr, der Schöpfer Himmels und der Erde, der alles gemacht hat, dass er gleichzeitig mein Leben in der Hand hat. Das ist so enorm, das ist so unglaublich, dass ich sagen kann, das ist eine Aufwertung des Menschen, höher geht's nicht, wenn der höchste Herr sich persönlich um mich kümmert. Und das ist das Ergebnis, wenn einer dieses Licht in sein Leben aufnimmt. Der Herr ist mein Licht. So haben wir vorher gelesen, gehört. Und mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und drittens, er gibt mir eine radikal andere Zukunft. Der Tod ist nicht mehr das Letzte, sondern das Leben. Das kann man nicht nur vage wissen. Es ist hochinteressant, wenn es um die Fragen der Ewigkeit geht, etwa an Gräbern oder an Krankenbetten, und man über das ewige Leben oder überhaupt über den Tod ins Gespräch kommt, ist die vorherrschende Meinung, naja, so genau wissen wir es nicht, ist alles ein bisschen unklar und so weiter. Und die Christen sagen dann auch, ich hoffe auf das ewige Leben und ich denke und meine, nichts da. Wir wissen das sehr genau. Es ist nicht eine vage Hoffnung. Wir hören einen Satz aus 2. Korinther 5.
Wenn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel.
Paulus sagt nicht, ich hoffe, sondern wir wissen, wir haben einen Bau von Gott erbaut. Das ist feste Gewissheit. Ich bin gewiss, dass weder Leben noch Tod mich scheiden kann von der Liebe Gottes. Sie haben keine festere Gewissheit in ihrem Leben als das. Das, was die Bibel über Ewigkeit und Sterben und Tod sagt, ist so absolut sicher, dass sie alles andere den Mond schreiben können von dieser Welt. Und es ist noch etwas anderes. Wir haben eine ewige Heimat bei Gott. Auch da sagt Johannes, in 1. Johannes 3, Vers 2 etwas dazu.
Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.
Wiederum diese ganz klare Gewissheit. Das macht den Unterschied aus. Das ist der Unterschied zwischen dem, ob wir sagen können, Christus ist mein Licht, oder ob ich nur vielleicht vage denke, Christus ist das Licht der Welt. Wenn Christus mein Licht ist, dann ist das eine Fülle. Sie können keinen größeren Reichtum haben und ihren Kindern und Enkeln nichts Besseres weitergeben als diese Botschaft. Das ist Kapital für das Leben. Wir haben eine ewige Heimat. Und es prägt dann meinen Alltag. Das möchte ich einfach auch schlicht ein wenig persönlich noch bekennen zum Schluss. Ich habe ja gesagt am Anfang, dass ich eine unheilbare Krankheit habe, die mit der Stasen wachsen. Es ist keine menschlich gesehen Hoffnung da für eine Heilung. Vielleicht erstaunt es Sie, aber es ist so, das ist ziemlich egal. Weil wenn ich das habe als Besitz, was ich vorher sagte, die ewige Heimat und die Gewissheit und so weiter, dann habe ich das Größte, was wir haben können. Denn wir sind ohne Sorge, wir sind ohne Angst für unsere Zukunft. Wir haben Geborgenheit bei Gott und wir haben tiefen Frieden. Und das von Gott geschenkt zu bekommen, das ist das, was wir hier sagen, was wir deutlich machen: Jesus, das Licht in jeder Situation. Dazu gibt es Bibelworte, die uns anleiten, dazu gibt es viele Lieder. Ich möchte am Schluss noch drei Punkte benennen, die mir in den letzten Zeiten meiner lieben Frau, eingeschlossen uns beide miteinander, immer wieder neu bewegt. Drei große Geschenke, die Gott uns macht und die er denen macht, die sagen: Jesus, das Licht ist mein Licht der Welt. Erstens die Lieder. Wir haben einen ungeheuer großen Schatz von Glaubensliedern, von Jahrhunderten her schon. Wir haben gelernt in Russland, in unseren russlanddeutschen Gemeinden und auch darüber hinaus, wie prägend Lieder sein können. Die singen weit mehr Lieder als wir. Die vier Lieder, singt man hier auch bloß vier Lieder? Die paar Lieder, die man da singt, das ist ja schön und gut, aber der Schatz ist größer. Manche von Ihnen wissen das. Als wir zum ersten Mal in einem Gottesdienst in Russland waren, sagte ich zu meiner Frau: Wir müssen früher gehen. Ich möchte die Leute persönlich an der Türe begrüßen, damit man sie gleich mal sieht und kennt und so. Und da gingen wir eine halbe Stunde früher los. Wir waren die Letzten. Alles war schon da. Warum? Die sangen bereits eine Stunde lang was, mindestens eine halbe. Lied um Lied. Weil sie etwas mitnehmen wollten von dem Schatz dieser Lieder. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Und nicht nur für Sie selber, schauen Sie, dass Ihre Kinder und Enkel da viel mitbekommen. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Das ist das Erste, das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis des Lebens, was wir einfach als Christen haben. Die Klagelieder und die Freudenlieder. Zweitens, die Gemeinschaft des Glaubens. Das ist für uns eine ganz wertvolle Geschichte und nicht Theorie. Wo immer wir hinkommen, sagen Menschen zu uns: Wir beten für Sie. In Russland, überall, in Deutschland. Und das ist eine Stärkung, man kann es eigentlich fast nicht formulieren, weil ich weiß, das stimmt auch. Und Menschen beten, und dieses Beten ist eine ungeheure Stärke und Kraftquelle. Es gibt extra Gebetskreise und so weiter. Wir haben einen Schatz in unserer christlichen Gemeinde, dass wir füreinander beten können. Und dass wir auch das dem anderen sagen, dass er weiß, man denkt an ihn. Und dieser Schatz ist, ich sage es nochmal, eine ganz reale Kraftquelle. Die Gemeinschaft der Gläubigen und die Fürbitte. Und drittens, schließlich das Wort Gottes. Also, wenn wir allein an die Psalmen denken, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Es gibt kein Stück in der Weltliteratur, das so oft und so viel Menschen gestärkt und getröstet hat als Psalm 23. Wie oft habe ich das an Sterbebetten gebetet? Wie oft haben das Menschen im Glauben ergriffen? Und jetzt ist erst ein Psalm. Da liegt ein Geheimnis drin, weil es hier darum geht: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und dann haben wir ja andere Psalmen, Psalm 46, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben, Martin Luthers Psalm. Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, ich breche hier ab, weil man da nicht mehr fertig wird heute. Und jetzt habe ich noch nicht einmal einen Satz gesagt aus dem Neuen Testament von Jesus. Ich bin der gute Hirte, meinen Frieden gebe ich euch. Einen ganz kleinen Tipp, lesen Sie die Abschiedsreden von Jesus, Johannes 14 bis 17, was Jesus als letztes mit seinen Jüngern verhandelt, was er spricht, das sind Goldkörner. Und wer sie liest, der wird darin gestärkt und glücklich. Also diese drei Punkte, sie sind für jeden, der aus diesem Glauben leben möchte, wichtig. Die Glaubenslieder, die Gemeinschaft der Fürbitten des Glaubens und das Wort Gottes. Ich wünsche Ihnen viele schöne Entdeckungen. Amen.